Haben Sie sich jemals gefragt, was mit der allerletzten Seele geschieht, die die Hölle verlässt? Nicht mit den Gerechten, die triumphierend ins Paradies einziehen, nicht mit den Märtyrern, die von Engeln getragen werden, nicht mit den Gelehrten, deren Wissen ihnen den Weg erhält, sondern mit dem Vergessenen, dem Gebrochenen, der Seele, von der alle, einschließlich er selbst, glaubten, dass sie für immer verloren sei. Dies ist seine Geschichte, und sie wird alles, was sie über göttliche Barmherzigkeit zu wissen glauben, erschüttern. Stellen Sie sich vor, der Tag des jüngsten Gerichts ist vorbei. Die Posaune hat geblasen, die Waage ist gewogen und die Brücke über das Höllenfeuer hat unter den Füßen von Millionen gezittert. Die Gerechten sind mit Freudenliedern ins Paradies eingezogen, ihre Gesichter strahlen göttliches Licht aus. Die Tore von Jannah haben sich hinter ihnen mit einem Geräusch geschlossen, das bis in alle Ewigkeit hallt. Die Engel sind an ihren Platz zurückgekehrt. Die Propheten haben für ihr Volk Fürsprache eingelegt. Die Märtyrer tragen ihre Ehrenkränze. Selbst die Kinder, die jung gestorben sind, spielen in Gärten aus Smaragd und Gold. Das Universum hat sich in seiner endgültigen Ordnung eingerichtet. Das Paradies für die Seligen, die Hölle für die Verdammten und Stille, wo einst das Chaos der Auferstehung und des Gerichts herrschte. Aber halt! Tief in den untersten Tiefen von Jahannam, unter Schichten von Asche und Qualen, bewegt sich etwas. Nicht das Winden der ewig Verdammten, nicht die nie erlöschenden Flammen, sondern etwas anderes, etwas, das nicht mehr da sein sollte, eine Seele. Eine einzige Seele, die sich weigert zu akzeptieren, dass dies das Ende ist. Er wurde von allen vergessen. Seine Familie, die es ins Paradies geschafft hat, erinnert sich nicht mehr an ihn. Die Engel, die seine Taten aufgezeichnet haben, sind zu anderen Aufgaben übergegangen. Sogar die Teufel, die ihm einst ins Ohr flüsterten, haben neue Opfer gefunden, die sie quälen können. Aber es gibt jemanden, der ihn nicht vergessen hat. Es gibt jemanden, der immer noch zusieht, immer noch zuhört, sich immer noch kümmert. Und diese vergessene Seele, begraben unter der Last ihrer Sünden und der Asche ihrer Misserfolge, ist dabei zu entdecken, dass die Gnade Allahs sogar bis in die tiefste Grube der Verzweiflung reicht. Dieser Mann, nennen wir ihn, was er ist, einen Mann wie du und ich, war kein Ungläubiger. Er hatte Glauben, aber dieser war unter Jahren der Sünde, Vernachlässigung und geistiger Trägheit begraben. Er betete manchmal, aber nicht regelmäßig. Er wusste, was richtig und was falsch war, entschied sich aber häufiger für das Falsche. In schwierigen Zeiten gab er Allah Versprechen, die er brach, sobald das Leben wieder leichter wurde. Er war jemand, der immer sagte, morgen werde ich mich ändern, aber morgen kam nie. Er lebte sein Leben in dieser gefährlichen Grauzone, nicht rechtschaffen genug für eine einfache Erlösung, nicht böse genug, um alle Hoffnung zu verlieren, einfach nur menschlich. Tragischerweise verzweifelt menschlich. Als der Tod ihn ereilte, kam er plötzlich. Keine Zeit für Reue, keine Bekehrung auf dem Sterbebett, kein letzter Moment der Klarheit. Nur der Engel des Todes, die Befragung I am Grab und dann das lange Warten bis zur Auferstehung. Während dieser Wartezeit, in der Dunkelheit des Barzak, hatte er Zeit zum Nachdenken. Zeit, sich an jedes Gebet zu erinnern, das er versäumt hatte, an jede Lüge, die er erzählt hatte, an jeden Moment, in dem er seine Wünsche über die Gebote seines Schöpfers gestellt hatte. Die Last der Erkenntnis erdrückte ihn. Er war nicht bereit. Er hatte seine Chance vertan. Er hatte Allahs Gnade für selbstverständlich gehalten und angenommen, dass immer noch Zeit bleiben würde, dass es immer noch eine weitere Gelegenheit geben würde, sich mit seinem Herrn zu versöhnen. Dann kam der Tag des Gerichts und mit ihm unbeschreiblicher Schrecken. Sein Buch der Taten wurde ihm in die linke Hand gelegt. Niemals ein gutes Zeichen. Seine Sünden wurden gegen seine guten Taten abgewogen und die Waage neigte sich stark zu seinen Fehlern. Er sah, wie andere ins Paradies gerufen wurden, ihre Gesichter strahlten vor Freude und Erleichterung. Er sah die Gerechten über die Brücke, über die Hölle gehen, als wäre es ein breiter, sicherer Weg. Aber als er an der Reihe war, wurde die Brücke dünner als ein Haar und schärfer als ein Schwert. Seine Füße rutschten weg, seine Hände fanden keinen Halt. Und er stürzte schreiend in den Abgrund von Jahannam. Das Feuer der Hölle ist nicht wie jedes Feuer, das man sich vorstellen kann. Es verbrennt nicht nur die Haut, es verbrennt die Seele. Es verursacht nicht nur Schmerzen, es verursacht eine so tiefe Verzweiflung, dass man vergisst, was Hoffnung überhaupt bedeutet. Jeder Moment fühlt sich wie eine Ewigkeit an und jede Ewigkeit fühlt sich an wie der Anfang. Der Mann verbrannte und schrie und verbrannte noch mehr. Er schrie nach Wasser, aber man gab ihm kochendes Metall zu trinken. Er flehte um Schatten, aber fand nur noch mehr Feuer. Er schrie um Gnade, aber hörte nur das Echo seiner eigenen Stimme, das von den Wänden seiner Qual zurückhallte. Aber hier ist, was diese Geschichte von allen anderen unterscheidet. Dieser Mann hörte nie auf zu glauben. Selbst in den Tiefen der Hölle, selbst als seine Haut schmolz und sich neu bildete, nur um wieder zu schmelzen, selbst als die Verzweiflung drohte, das letzte bisschen Verstand zu vernichten, das ihm noch geblieben war, verfluchte er Allah nie. Er sagte, nie, das ist unfair, oder ich habe das nicht verdient, tief in seinem Innersten. In dem Teil seiner Seele, den das Feuer nicht erreichen konnte, wusste er, dass er genau das bekam, was er sich durch seine Entscheidungen verdient hatte. Aber er wusste auch noch etwas anderes. Er wusste, dass Allah immer noch sein Herr war, immer noch der Barmherzigste, immer noch derjenige, der ihn retten konnte, wenn er es wollte. Also hielt er durch. Nicht mit Geduld, nicht mit Würde, sondern mit einem hartnäckigen, verzweifelten Glauben, der sich weigerte zu sterben, selbst als alles andere brannte. Jahre vergingen, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Der Mann verlor das Zeitgefühl, denn Zeit verliert ihren Sinn, wenn jede Sekunde Qual ist. Er sah, wie einige Seelen aus dem Feuer gezogen wurden, diejenigen, die schwere Sünden begangen hatten, aber noch genug gute Taten vorzuweisen hatten, um schließlich ihre Befreiung zu verdienen. Er sah, wie der Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, für die Gläubigen Fürsprache einlegte und sie aus den Flammen zog. Er wurde Zeuge der Barmherzigkeit Allahs, als er diejenigen rettete, die auch nur ein Senfkorn-Glauben in ihren Herzen hatten. Doch er blieb. Er brannte weiter, litt weiter, war weiterhin von allen vergessen, außer von dem einen, der am wichtigsten war. Dann änderte sich etwas. Die Geräusche aus Jahannam wurden leiser, die Schreie wurden weniger. Die Flammen brannten zwar weiter, schienen aber weniger intensiv zu sein. Langsam, allmählich nahm die Bevölkerung der Hölle ab, als Allahs Gnade immer tiefer in ihre Tiefen vordrang. Der Mann begann zu begreifen, dass er vielleicht zu den Allerletzten gehörte. Dieser Gedanke hätte ihn mit Verzweiflung erfüllen müssen, aber stattdessen erfüllte ihn etwas Unerwartetes, Hoffnung. Denn wenn Allahs Gnade so tief reichte, wenn sie so lange anhielt, wenn sie so beharrlich war, dann würde sie vielleicht, nur vielleicht auch ihn erreichen. Und so begann er zu kriechen. Nicht zu gehen. Seine Beine waren zu oft zerstört und wiederhergestellt worden, um ihn richtig tragen zu können. Er konnte nicht rennen, er hatte keine Kraft mehr für Geschwindigkeit. Aber er kroch. Zentimeter für Zentimeter durch die Asche und Trümmer von Jahannam, in Richtung dessen, was er als Ausweg hoffte. Sein Körper war bis zur Unkenntlichkeit zerbrochen. Seine Haut hing in verkohlten Fetzen herunter. Seine Knochen waren durch die Lücken in seinem Fleisch sichtbar. Seine Augen waren von Rauch und Tränen verschleiert. Seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, nachdem er so lange geschrien hatte. Aber seine Seele lebte noch. Sein Glaube, erschüttert, auf die Probe gestellt, fast zerstört, flackerte noch wie eine Kerze in einem Hurrikan. Er kroch durch Feuertäler und über Berge aus Asche. Er schleppte sich an den Überresten der Qualen vorbei, an den leeren Kammern, in denen einst andere Seelen gelitten hatten, an der erlöschenden Glut der göttlichen Gerechtigkeit. Und mit jedem Zentimeter, den er sich vorwärts bewegte, mit jedem Atemzug, mit jedem Schlag seines geschädigten Herzens flüsterte er immer wieder dieselben Worte, La ilaha illa Allah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Nicht weil er versuchte, sich durch Dhikr die Erlösung zu verdienen, sondern weil es die einzige Wahrheit war, die ihm noch blieb, das einzige, was in einem Universum, das ihn vergessen zu haben schien, noch einen Sinn ergab. Die Reise war lang, länger als sein gesamtes Leben auf Erden. Aber schließlich erreichte er das, was der Rand von Jahannam zu sein schien. Die Flammen hier waren anders, immer noch heiß, immer noch schmerzhaft, aber nicht das verzehrende Inferno der tieferen Ebenen. Die Luft war zwar immer noch rauchgeschwängert, aber sie trug einen Hauch von etwas anderem mit sich, etwas, das frische Luft gewesen sein könnte, vielleicht Hoffnung. Und hier, an dieser Grenze zwischen Qual und Möglichkeit, hörte er auf zu kriechen und tat etwas, das er seit langer Zeit nicht mehr getan hatte. Er hob sein Gesicht zum Himmel in die Richtung, in der er seinen Herrn zu finden hoffte, und sprach. Als seine Stimme endlich kam, war sie kaum noch als menschlich zu erkennen. Jahrhunderte des Schreiens hatten sie zu einem Krächzen reduziert, einem Flüstern, das wie zerbrochenes Glas an seiner Kehle zu kratzen schien. Der Rauch und die Hitze hatten seine Stimmbänder irreparabel beschädigt. Doch irgendwie, wie durch ein Wunder, formten sich die Worte noch. »O mein Herr«, begann er, und selbst diese einfachen Worte kosteten ihn enorme Anstrengung. Jede Silbe war ein Kampf, jeder Atemzug ein Kampf gegen die giftige Luft, die seine Lungen füllte. »Wende mein Gesicht vom Feuer ab«. Die Bitte war so einfach, so demütig, dass sie jedem, der sie hörte, unbedeutend erschienen hätte. Er bat nicht um das Paradies. Er wusste, dass er es nicht verdiente. Er bat nicht um Vergebung. Er war sich der Schwere seiner Sünden bewusst. Er bat nicht einmal darum, vollständig aus der Hölle befreit zu werden. Alles, was er wollte, alles, was er zu hoffen wagte, war nicht mehr auf die Flammen blicken zu müssen, die ihm so lange ein ständiger Begleiter gewesen waren. »Ihre Hitze hat mich vergiftet«, fuhr er fort. Seine Stimme brach vor Emotionen und körperlichen Schmerzen, »und ihre Flammen haben mich verbrannt.« Diese Worte hatten das Gewicht von Jahrtausenden. Sie sprachen von einem Leiden, das so tief war, dass es Teil seines Wesens geworden war. Die Hitze hatte nicht nur seine Haut verbrannt, sie war in seine Knochen, sein Blut, seine Seele eingedrungen. Sie war zu einem Gift geworden, das durch jede Faser seines Wesens floss. Ein Gift, das ihn von dem Mann, der er einmal gewesen war, in etwas kaum Wiedererkennbares verwandelt hatte. Doch in diesem Moment äußerster Verletzlichkeit, als er nichts mehr zu bieten hatte als seine Gebrochenheit, geschah etwas Außergewöhnliches. Das Universum schien stillzustehen. Das Knistern der Flammen verstummte. Selbst die fernen Geräusche der Qualen verstummten. Und dann, wie Licht, das die Dunkelheit durchbricht, ertönte eine Stimme, die der Mann seit langer Zeit nicht mehr gehört hatte. Es war die Stimme Allahs, des Allerhöchsten, des Barmherzigen, des Königs aller Schöpfung. Sie war nicht zornig, nicht hart, nicht voller Urteil, wie der Mann es erwartet hatte und wahrscheinlich auch verdient hätte. Stattdessen hatte sie einen Tonfall, den der Mann längst vergessen hatte. Mitgefühl. »Wenn ich das für dich tue«, fragte Allah, »wirst du mich dann um etwas anderes bitten?« Die Frage hing in der Luft wie eine Rettungsleine, die einem Ertrinkenden zugeworfen wird. Es war keine Prüfung, um ihn in eine Falle zu locken, oder ein Trick, um seine Gier zu entlarven. Es war eine Einladung zur Ehrlichkeit, eine Chance, sein eigenes Herz zu prüfen und ein Versprechen zu geben, das er halten konnte. Der Mann, überwältigt von der einfachen Tatsache, dass seine Bitte erhört worden war, dass der Schöpfer des Universums sich die Zeit genommen hatte, auf die geflüsterten Worte einer vergessenen Seele zu hören, empfand etwas, das er seit Jahrhunderten nicht mehr erlebt hatte, eine so tiefe Dankbarkeit, dass sie ihn zu überwältigen drohte. »Nein, bei deiner Ehre«, antwortete er mit zitternder Stimme, voller Aufrichtigkeit und Ehrfurcht, »ich werde um nichts mehr bitten.« Das Versprechen kam aus dem tiefsten Inneren seines Wesens. In diesem Moment meinte er es von ganzem Herzen. Nach so viel Leid, nach so viel Schmerz schien ihm die einfache Tatsache, nicht mehr in die Flammen blicken zu müssen, das größte Geschenk, das er sich vorstellen konnte. Er konnte sich nicht vorstellen, noch etwas mehr zu wollen. Der bloße Gedanke, dass Allah ihm auch nur diese kleine Gnade gewähren könnte, erfüllte ihn mit einer so überwältigenden Dankbarkeit, dass er das Gefühl hatte, mit diesem einen Segen für immer zufrieden sein zu können. Und dann, mit einem Befehl, der durch die unsichtbaren Reiche hallte, mit einem Wort, das die Macht hatte, die Realität selbst neu zu gestalten, gewährte Allah seine Bitte. »Wende dich ab«, befahl die göttliche Stimme, und augenblicklich, auf wundersame Weise, wurde das Gesicht des Mannes von den Flammen abgewandt. Die Erleichterung war unbeschreiblich. Zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit waren seine Augen nicht mehr vom Anblick des Feuers erfüllt. Anstelle des endlosen Orange und Rot, das sein Blickfeld so lange beherrscht hatte, sah er etwas anderes. Dunkelheit, ja, aber eine friedliche Dunkelheit, eine ruhige Dunkelheit, die nicht brannte, nicht bedrohlich war und nicht quälte. Die Hitze, die unaufhörlich auf sein Gesicht schlug und jeden Atemzug wie das Schlucken von geschmolzenem Metall fühlen ließ, ließ plötzlich nach. Sie war nicht ganz verschwunden, schließlich befand er sich immer noch in der Hölle, aber sie war auf ein erträgliches Maß gesunken, so dass er nicht mehr bei jedem Atemzug schreien musste. Der Mann brach zusammen, diesmal nicht vor Schmerz, sondern vor Erleichterung, die so überwältigend war, dass sein geschundener Körper sie nicht auffangen konnte. Er schluchzte, und seine Tränen waren keine Tränen der Qual, sondern Tränen der Dankbarkeit, Tränen der Ungläubigkeit, dass sein Herr tatsächlich zugehört hatte, dass er sich tatsächlich genug um ihn gekümmert hatte, um auf die Bitte eines so niedrigen, so vergessenen, so unwürdigen Menschen zu reagieren. Aber als die unmittelbare Erleichterung nachließ und sich seine Augen an diese neue Realität gewöhnten, in der Flammen nicht mehr das Einzige waren, was er sehen konnte, kam etwas anderes in sein Blickfeld. Zuerst dachte er, es sei eine Halluzination, eine Täuschung seines geschädigten Verstandes, der versuchte, mit dieser plötzlichen Veränderung seiner Umstände fertig zu werden. Aber als er blinzelte und erneut hinsah, war es immer noch da. Dort, in der Ferne, stand wie ein Leuchtfeuer der Hoffnung vor der dunklen Kulisse seiner Qualen ein Baum. Nicht irgendein Baum, sondern etwas so Schönes, so Lebendiges, so völlig anders als alles, was er in der Hölle gesehen hatte, dass es ihm den Atem raubte. Seine Blätter schimmerten mit einem Licht, das von innen zu kommen schien, und jedes einzelne bewegte sich sanft in einer Brise, die er nicht spüren konnte, von der er aber irgendwie wusste, dass sie da war. Der Stamm war stark und gerade und ragte empor zu dem, was vielleicht der Himmel war. Seine Rinde war glatt und einladend, ganz anders als die verdrehten, dornigen Auswüchse, die die Landschaft von Jahannam bevölkerten. Aber es war das, was unter dem Baum lag, das seine Aufmerksamkeit wirklich auf sich zog und sein Herz mit einer Sehnsucht höher schlagen ließ, von der er geglaubt hatte, sie sei für immer aus ihm verbrannt. Wasser, klares, sauberes, wunderschönes Wasser, das das Licht der Blätter des Baumes einfing und reflektierte und so Muster aus Hell und Dunkel schuf, die über die Oberfläche tanzten und spielten. Der Mann starrte auf dieses Bild und wagte kaum zu glauben, dass es real war. Seit seinem Tod hatte er kein sauberes Wasser mehr gesehen. In der Hölle war die einzige Flüssigkeit, die er zu Gesicht bekommen hatte, kochendes Metall, das ihm in die Kehle gegossen wurde, oder kochend heißes Wasser, das seinen Durst eher noch verstärkte, anstatt ihn zu stillen. Aber dieses Wasser sah anders aus. Es sah rein aus, erfrischend, lebensspendend. Es sah aus wie manifestierte Gnade, wie Hoffnung in physischer Form. Der Anblick dieses Baumes und seines kostbaren Wassers weckte etwas in dem Mann, das er für immer verloren geglaubt hatte, Sehnsucht. Nicht die niederen Begierden, die ihn in seinem Leben in die Irre geführt hatten, sondern etwas Tieferes, Grundlegenderes. Das Verlangen nach Erleichterung, nach Trost, nach einem Moment des Friedens in einem Dasein, das nichts als Qualen gekannt hatte. Seine Kehle, rau vom Schreien und ausgetrocknet von der Hitze, schien sich vor Sehnsucht zusammenzuziehen. Seine Haut, verbrannt und verletzt, schien nach der Kühle zu schreien, die der Schatten bieten könnte. Jede Zelle seines Körpers, jede Faser seines Wesens sehnte sich mit einer Intensität nach dem entfernten Baum, die ihn überraschte. Er hatte geglaubt, die Hölle hätte alle Sehnsucht aus ihm gebrannt, dass das Leiden ihn in einen Zustand versetzt hätte, in dem er nichts mehr begehren konnte außer dem Ende der Schmerzen. Aber als er diesen Baum sah, wurde ihm klar, dass die Hoffnung schwerer zu töten war, als er gedacht hatte. Der Mann versuchte zunächst, der Sehnsucht zu widerstehen. Schließlich hatte er ein Versprechen gegeben. Er hatte bei Allahs Ehre geschworen, dass er um nichts mehr bitten würde, wenn sein Gesicht vom Feuer abgewandt würde. Die Erinnerung an dieses Versprechen war noch frisch in seinem Gedächtnis, und er war kein Mann, der leichtfertig Eide schwor, schon gar nicht gegenüber seinem Schöpfer. Aber der Anblick dieses Baumes, das Versprechen von Schatten und Wasser, die Möglichkeit einer Erleichterung, die über das hinausging, was er bereits erhalten hatte, erwiesen sich als zu mächtig, um sie zu ignorieren. Das Verlangen wuchs in ihm wie ein Lebewesen, genährt von seinem verzweifelten Durst und dem Bedürfnis seines Körpers nach Erholung. Er starrte ununterbrochen auf den Baum, unfähig, den Blick abzuwenden, unfähig, an etwas anderes zu denken. Das Wasser schien ihn zu rufen, der Schatten schien ihn zu locken, und allmählich, unweigerlich, formten sich Worte in seinem Kopf. Zuerst kämpfte er dagegen an, erinnerte sich an sein Versprechen und sagte sich, dass er für das, was er bereits erhalten hatte, dankbar sein sollte. Aber das menschliche Herz, selbst wenn es von der Hölle selbst versenkt ist, hat eine Fähigkeit zur Hoffnung, die jeder Logik widerspricht und alle Umstände übersteigt. Der Mann begann zu rationalisieren, Wege zu finden, um seine Gefühle zu rechtfertigen. Vielleicht hatte Allah ihm den Baum aus einem bestimmten Grund gezeigt. Vielleicht war dies eine weitere Prüfung, eine weitere Gelegenheit, seinen Glauben unter Beweis zu stellen. Vielleicht sollte das Versprechen, das er gegeben hatte, ihn nicht davon abhalten, um weitere Gnaden zu bitten, sondern nur sicherstellen, dass er für die erste Gnade aufrichtig dankbar war. Die Argumente gingen ihm durch den Kopf, aber hinter all den Überlegungen und Rechtfertigungen verbarg sich eine einfache, verzweifelte Wahrheit. Er wollte dieses Wasser mehr als alles andere in seinem Leben. Schließlich, unfähig, seine Sehnsucht länger zu unterdrücken, unfähig, so zu tun, als könne er sich damit zufrieden geben, nur sein Gesicht von den Flammen abzuwenden, sprach der Mann erneut. Seine Stimme war immer noch schwach, immer noch heiser, aber sie hatte einen neuen Klang, jetzt nicht mehr nur Verzweiflung, sondern auch Hoffnung. »O mein Herr«, begann er, und diesmal fielen ihm die Worte leichter, als hätte das erste erhörte Gebet einen Kommunikationskanal geöffnet, der so lange verschlossen gewesen war. »Bringt mich näher zu diesem Baum, damit ich unter ihm Schatten finden und von seinem Wasser trinken kann.« Die Bitte hing in der Luft, und sofort verspürte der Mann eine Mischung aus Hoffnung und Scham. Hoffnung, dass sein Herr ihm diese zusätzliche Gnade gewähren würde, Scham, dass er sein Versprechen so schnell, so leicht gebrochen hatte. Die Antwort kam schnell und enthielt einen Unterton, der das Herz des Mannes sinken ließ. »Hast du nicht versprochen, mich um nichts mehr zu bitten?« Die Worte waren nicht wütend, aber sie waren pointiert und erinnerten ihn an den Eid, den er geleistet und gebrochen hatte. Der Mann senkte den Kopf, unfähig, den Blick in die Richtung zu wenden, aus der diese göttliche Stimme zu kommen schien. Er hatte keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung, die einer genauen Prüfung standhalten konnte. Er hatte ein Versprechen gegeben und es gebrochen, nicht aus Bosheit oder Undankbarkeit, sondern aus einfacher menschlicher Schwäche. Er war genau das, was er immer gewesen war, fehlerhaft, inkonsequent, getrieben von Begierden, die er nicht immer kontrollieren konnte. Aber selbst in seiner Scham, selbst in seinem Eingeständnis seines Versagens, konnte er sich nicht dazu bringen, seine Bitte zu bereuen. Die Sehnsucht nach diesem Baum, nach diesem Wasser, war zu stark, zu grundlegend für sein Wesen. Was dann geschah, offenbarte etwas Tiefgründiges über das Wesen der göttlichen Barmherzigkeit. Allah, der das Herz des Mannes besser kannte als dieser selbst, der die Schwäche und Unbeständigkeit verstand, die die menschliche Natur ausmachen, der diese Seele kämpfen und leiden und trotz allem ihren Glauben bewahren sah, gewährte die Bitte. Nicht weil der Mann es verdient hatte, nicht weil er sein Versprechen gehalten hatte, sondern weil Barmherzigkeit nichts damit zu tun hat, was wir verdienen, sie hat damit zu tun, wer Allah ist. Der Befehl kam sanft, ohne Vorwurf, ohne Zorn, komm näher. Und plötzlich, auf wundersame Weise, bewegte sich der Mann. Diesmal kroch er nicht, schleppte seinen gebrochenen Körper nicht über die raue Landschaft, sondern wurde von einer Kraft vorwärts gezogen, die über seine eigene hinausging, getragen von demselben göttlichen Willen, der sein Gesicht von den Flammen abgewandt hatte. Das Gefühl, näher an den Baum herangeführt zu werden, war anders als alles, was der Mann in seinem langen Leben erlebt hatte. Es war nicht das gewaltsame Ziehen oder Schleifen, das er erwartet hätte, sondern eher ein sanftes Vorwärtsziehen, als würde sich die Struktur der Realität selbst umformen, um Allahs Willen zu erfüllen. Sein gebrochener Körper, der so lange nichts als Schmerz gekannt hatte, fühlte sich plötzlich leichter an, als würde das Gewicht seines Leidens vorübergehend von ihm genommen. Der Boden unter ihm, der nichts als Asche und brennende Steine gewesen war, schien sich zu einem Weg zu glätten, den sein verwundeter Körper ohne zusätzliche Qualen passieren konnte. und mit jeder Bewegung vorwärts, mit jedem Schritt näher an diesen wundersamen Baum, begann sich die Luft um ihn herum zu verändern. Die drückende Hitze, die sein ständiger Begleiter gewesen war, ließ nach, verschwand zwar nicht ganz, wurde aber erträglicher, so dass sich nicht mehr jeder Atemzug anfühlte, als würde er Feuer schlucken. Als er endlich den Baum erreichte, konnte der Mann kaum glauben, was er erlebte. Der Schatten, der auf ihn fiel, war nicht nur die Abwesenheit direkter Hitze, sondern etwas, das aktiv kühlte, etwas, das das Gift des Höllenfeuers aus seiner verletzten Haut zu ziehen schien. Zum ersten Mal seit langer Zeit spürte er, wie sich sein Körper zu entspannen begann, wie sich Muskeln, die vor Schmerzen verkrampft waren, zu lockern begannen. Die Blätter über ihm raschelten mit einem fast musikalischen Klang, einem sanften Flüstern, das von Frieden, Ruhe und Barmherzigkeit sprach. Aber es war das Wasser, das ihn wirklich überwältigte. Als er es zum ersten Mal in seine Hände schöpfte, Hände, die noch immer vernarbt und verbrannt waren, aber irgendwie in der Lage waren, diese kostbare Flüssigkeit zu halten, ohne dass sie verdampfte und es an seine Lippen führte, war das Gefühl unbeschreiblich. Es war kühl, ja, aber mehr als das. Es war so rein, dass es nicht nur seine Kehle, sondern seine ganze Seele zu reinigen schien. Jeder Tropfen schien Vergebung zu tragen, jeder Schluck schien ein wenig mehr von dem Gift wegzuspülen, das die Hölle in seinem Körper hinterlassen hatte. Er trank gierig wie ein Mann, der seit Jahrhunderten verdurstete, was er in vielerlei Hinsicht auch getan hatte. Das Wasser stillte nicht nur seinen körperlichen Durst, es schien etwas in ihm wiederherzustellen, das er für immer verloren geglaubt hatte. Hoffnung, nicht die verzweifelte, krampfhafte Hoffnung, die ihn während seines Kriechens aus den Tiefen der Hölle aufrechterhalten hatte, sondern etwas Stärkeres, etwas, das ihm zuflüsterte, dass sein Leiden vielleicht doch nicht endlos war, dass es vielleicht doch noch Gnade gab, dass sein Herr ihn vielleicht doch nicht so vollständig vergessen hatte, wie er befürchtet hatte. Als er unter diesem Baum saß, die kühle Brise spürte, die von seinen Ästen auszugehen schien, und Wasser trank, das wie flüssige Gnade schmeckte, erlebte der Mann etwas, das er seit seinem Tod nicht mehr gefühlt hatte. Zufriedenheit. Nicht gerade Glück. Denn er war immer noch in der Hölle, trug immer noch die Spuren seiner Qualen und war sich immer noch bewusst, wie tief er gefallen war. Aber Zufriedenheit, das Gefühl, dass er in diesem Moment, an diesem Ort, alles hatte, was er brauchte, aber das menschliche Herz neigt, selbst wenn es von göttlicher Gnade berührt wird, selbst wenn es eine unvorstellbare Erleichterung erlebt, zu einer Unruhe, die seiner Natur anzugehören scheint. Als der Mann unter seinem Baum saß und die unmittelbare Verzweiflung durch Durst und Hitze nachließ, begann sein Blick zu wandern. Zunächst war es unbewusst, nur die natürliche Neigung, sich umzusehen, seine Umgebung wahrzunehmen. Jetzt, da er nicht mehr von unmittelbaren Bedürfnissen getrieben war. Die Landschaft um ihn herum war immer noch eindeutig die Hölle. Der Boden war immer noch Asche, die Luft roch immer noch nach Schwefel und in der Ferne färbten Flammen den Horizont rot. Aber von seinem neuen Aussichtspunkt aus, wie am Schatten und erfrischt, konnte er weiter sehen als zuvor. Und was er sah, ließ sein Herz vor vertrauter Sehnsucht schneller schlagen. Dort, nicht allzu weit entfernt, stand ein weiterer Baum. Dieser war größer als der erste, seine Krone war breiter, seine Blätter zahlreicher und schienen lebendiger zu sein. Der Schatten, den er warf, war tiefer, dunkler, vollständiger. Und darunter konnte er nicht nur einen kleinen Bach sehen, wie den, aus dem er getrunken hatte, sondern etwas, das wie ein richtiger Wasserteich aussah, größer und klarer als das, was ihm derzeit zur Verfügung stand. Der Anblick dieses zweiten Baumes weckte etwas in ihm, von dem er gehofft hatte, dass es gestillt sei, Sehnsucht. Nicht nur Sehnsucht, sondern eine bestimmte Art von Verlangen, die er aus seinem irdischen Leben kannte, das Gefühl, dass das, was er hatte, zwar gut war, aber nicht ganz ausreichte, dass es etwas Besseres in Reichweite gab, etwas, das ihn wirklich zufriedenstellen würde, so wie es seine gegenwärtigen Segnungen, so wunderbar sie auch waren, irgendwie nicht konnten. Zunächst versuchte der Mann, gegen dieses Gefühl anzukämpfen. Er erinnerte sich daran, woher er gekommen war, an die Qualen, die er erlitten hatte, an die unglaubliche Gnade, die ihm bereits zuteil geworden war. Er sagte sich, dass er dankbar sein sollte, dass er sich mit dem Schatten und dem Wasser, das ihm gegeben worden war, zufrieden geben sollte, dass es gierig und undankbar wäre, nach mehr zu verlangen. Aber der Anblick dieses größeren Baumes, dieses tieferen Schattens, dieses reichlicheren Wassers war unmöglich zu ignorieren. Er rief ihn mit einer Stimme, die direkt zu etwas Grundlegendem in seiner Natur zu sprechen schien, etwas, das ihm zuflüsterte, dass er Besseres verdiente, dass er mehr haben könnte, dass es nichts Schlimmes sei, etwas zu wollen, das eindeutig besser war als das, was er derzeit besaß. Der innere Kampf war heftig. Auf der einen Seite stand seine Dankbarkeit für das, was er erhalten hatte, sein Bewusstsein, dass er selbst diese grundlegenden Gnaden nicht verdient hatte, die Erinnerung an das Versprechen, das er bereits gebrochen hatte, und die Scham, die damit einherging. Auf der anderen Seite war eine Sehnsucht, die so stark war, dass sie ein Eigenleben zu haben schien. Ein Verlangen, das umso stärker wurde, je länger er auf den fernen Baum blickte, eine Stimme in seinem Herzen, die ihm sagte, dass Allah in seiner unendlichen Gnade ihm doch sicher nicht etwas Besseres zeigen würde, wenn er nicht beabsichtigte, es ihm zu geben. Der Kampf zwischen Dankbarkeit und Verlangen, zwischen Zufriedenheit und Ehrgeiz tobte in ihm, während er unter seinem Baum saß und Wasser trank, das jedem vernünftigen Menschen für alle Ewigkeit hätte reichen müssen. Aber vielleicht war genau das der Punkt. Vielleicht war dies kein Charakterfehler, sondern etwas Tieferes. Etwas, das eine Wahrheit über die menschliche Natur offenbarte, die selbst die Hölle nicht auslöschen konnte. Die Fähigkeit, auf mehr zu hoffen, von Besserem zu träumen, sich nie ganz mit dem Status quo zufrieden zu geben, das mögen Schwächen sein, aber es könnten auch genau die Dinge sein, die ihn weitermachen ließen, als andere aufgegeben hätten, die seinen Glauben aufrechterhielten, als die Verzweiflung ihn hätte verschlingen können, die ihn an diesen Punkt gebracht hatten, an dem Gnade überhaupt möglich war. Der Mann begann zu begreifen, dass seine Unruhe, seine Unfähigkeit, selbst mit wundersamen Segnungen vollkommen zufrieden zu sein, nicht unbedingt eine Sünde war, für die er sich schämen musste, sondern vielleicht Teil dessen, was ihn menschlich machte, Teil dessen, was sein Schöpfer verstand und auf geheimnisvolle Weise sogar an seiner Schöpfung liebte. Mit dieser Erkenntnis kam eine Art Frieden mit seiner eigenen Natur, eine Akzeptanz der Tatsache, dass er nicht perfekt war, dass er wahrscheinlich nie der Mensch sein würde, der einen Segen empfangen und nie mehr etwas anderes wollen würde. Und mit dieser Akzeptanz kam der Mut, wieder zu sprechen, eine weitere Bitte zu äußern, eine weitere gebrochene Versprechung zu riskieren, in der Hoffnung, erneut Gnade zu empfangen. »O mein Herr«, sagte er, seine Stimme nun stärker, gestärkt durch das Wasser und ermutigt durch das Muster der erhörten Gebete, »bring mich näher zu diesem Baum.« Die Worte kamen diesmal leichter, ohne die verzweifelte Heiserkeit seiner ersten Bitte, aber sie trugen ihr eigenes Gewicht an Verletzlichkeit und Hoffnung. Die Antwort kam sofort und war vertraut. »Hast du mir nicht versprochen, dass du um nichts mehr bitten würdest?« Aber diesmal hörte der Mann etwas anderes in diesen Worten. Keine Wut, keine Enttäuschung, sondern etwas, das wie sanfte Belustigung klang, der Tonfall eines Elternteils, das mit einem geliebten Kind umgeht, das nicht anders kann, als Grenzen auszutesten, das nicht anders kann, als um ein bisschen mehr zu bitten. Der Mann senkte den Kopf und erkannte seine Schwäche, seine Unfähigkeit, seine Versprechen zu halten, seine grundlegende menschliche Neigung, nie ganz zufrieden zu sein. Aber er entschuldigte sich nicht, versuchte nicht, sich zu rechtfertigen oder zu erklären. Er wartete einfach und hoffte, dass die Barmherzigkeit seines Herrn größer war als seine eigene Unbeständigkeit. Und wieder einmal, auf wundersame, wunderbare Weise kam die Barmherzigkeit. Ohne Vorwürfe, ohne Bedingungen, ohne die Forderung nach besserem Verhalten in der Zukunft, gewährte Allah seine Bitte. Der Mann bewegte sich wieder und wurde mit derselben sanften Kraft, die ihn zum ersten Baum geführt hatte, zum zweiten Baum gezogen. Und als er dort ankam, sich unter dessen breiterem Blätterdach niederließ und aus dessen reichhaltigerem Wasser trank, empfand er dieselbe überwältigende Dankbarkeit, dasselbe Gefühl, mehr Segen zu erhalten, als er verdient hatte, dieselbe vorübergehende Zufriedenheit, die er zuvor empfunden hatte. Doch selbst als er den besseren Schatten bewunderte, selbst als er sich an dem klareren Wasser erfreute, selbst als er seinem Herrn für diese zusätzliche Gnade dankte, suchte ein Teil von ihm bereits den Horizont ab, fragte sich, welche anderen Bäume es dort noch geben könnte, und spürte bereits das Aufkeimen jener rastlosen Sehnsucht, die sein ganzes Dasein zu bestimmen schien. Dieses Muster wiederholte sich ein drittes Mal und dann ein viertes Mal. Jeder Baum war größer als der vorherige, jede Wasserstelle erfrischender, jede Erfahrung der Gnade überwältigender. Und jedes Mal gab der Mann das gleiche Versprechen, dass er um nichts mehr bitten würde. Und jedes Mal brach er dieses Versprechen, wenn etwas Besseres in Sicht kam. Aber mit jeder Wiederholung begann er etwas Tiefgründiges über die Natur seiner Beziehung zu seinem Schöpfer zu verstehen. Allah gewährte diese Bitten nicht, weil der Mann sie verdient hatte, oder weil er seine Versprechen hielt, oder weil er eine besondere Tugend bewies. Allah gewährte sie, weil dies Allahs Wesen war, barmherzig jenseits des menschlichen Verständnisses, geduldig jenseits des menschlichen Vorstellungsvermögens, liebevoll in einer Weise, die menschliche Vorstellungen von Fairness oder Gerechtigkeit überstieg. Der Mann begann zu begreifen, dass seine Schwäche, seine Unfähigkeit, zufrieden zu sein, seine Neigung, immer mehr zu wollen, kein Hindernis für Allahs Barmherzigkeit waren, sondern irgendwie Teil des Mechanismus, durch den diese Barmherzigkeit wirkte. Jedes gebrochene Versprechen offenbarte sein Bedürfnis nach Gnade. Jedes neue Verlangen zeigte seine grundlegende Abhängigkeit von der Großzügigkeit seines Schöpfers. Jedes erhörte Gebet zeigte ihm deutlicher, dass Erlösung nichts war, was er verdienen oder sich verdienen konnte, sondern etwas, das aus der unerschöpflichen Quelle der göttlichen Liebe floss. Er wurde nicht für seine Tugend belohnt, er wurde trotz seines Mangels daran geliebt. Während er von Baum zu Baum ging und Gnade um Gnade erlebte, begann sich die Landschaft um ihn herum zu verändern. Die Asche unter seinen Füßen wich etwas, das Erde sein könnte. Die schwefelhaltige Luft begann einen Hauch von etwas Süßerem zu tragen, etwas, das ihn an die Gärten erinnerte, von denen er am Koran gelesen hatte, aber nie zu erleben geglaubt hätte. Die drückende Hitze ließ weiter nach und wurde durch etwas ersetzt, das sich fast wie ein normales Klima anfühlte, eine Temperatur, die das Dasein angenehm machte und nicht nur erträglich. Und in der Ferne, mit jedem Schritt klarer werdend, begann er etwas zu sehen, das sein Herz mit einer ganz anderen Sehnsucht höher schlagen ließ. Licht. Nicht das grelle, brennende Licht der Höllenfeuer, sondern etwas Weiches, Goldenes und Einladendes. Es schien von jenseits des Horizonts zu kommen und den Himmel mit Farben zu bemalen, deren Existenz er vergessen hatte, Blau- und Violetttöne und Rosastrahlen, die von Morgendämmerung, Hoffnung und Neuanfang sprachen. Und als das Licht stärker wurde und er sich seiner Quelle näherte, begann der Mann zu begreifen, dass er sich etwas näherte, von dem er nie zu träumen gewagt hatte, dass er es jemals sehen würde. Die Bäume waren nicht länger nur vereinzelte Oasen der Gnade in einer Landschaft der Qual. Sie wurden Teil von etwas Größerem, etwas, das verdächtig nach dem Rand eines Gartens aussah, der Grenze zu einem Ort, an dem Licht, Leben und Freude keine wundersamen Ausnahmen waren, sondern die natürliche Ordnung der Dinge. Als er schließlich den vierten Baum erreichte, den größten und schönsten von allen, und sich unter seinem prächtigen Blätterdach niederließ, um aus dem Wasser zu trinken, das mit seinem eigenen inneren Licht zu funkeln schien, blickte der Mann auf und sah etwas, das ihm den Atem stocken ließ. Dort, vor ihm, wie eine Vision aus dem schönsten Traum, erhoben sich Mauern. Nicht die rauen, abweisenden Mauern eines Gefängnisses oder einer Festung, sondern Mauern, die aus Licht selbst zu bestehen schienen, Mauern, die sich wölbten und emporragten und mit einer Schönheit lockten, die alles, was er bisher erlebt hatte, verblassen ließ. Und in diese Mauern eingelassen, standen offene Tore, als würden sie ihn einladen. Tore, die wie Perlen und Edelmetalle glänzten, Tore, die mit willkommenen Stimmen zu singen schienen, Tore, hinter denen er Gärten und Paläste und Wunder sehen konnte, die sein Verstand kaum begreifen konnte. Er blickte auf das Paradies. Jannah, die Heimat der Gerechten, die Belohnung der Gläubigen, der Ort, den er nie zu sehen gewagt hatte, geschweige denn zu betreten. Von seiner Position unter dem Baum aus konnte er in diese Gärten blicken, konnte einen Blick auf die Flüsse erhaschen, die mit Milch und Honig flossen, konnte die Paläste sehen, in denen die Seligen wohnten, konnte das Lachen und Singen derer hören, die es sicher nach Hause geschafft hatten. Der Anblick war so wunderschön, so überwältigend, so weit jenseits aller seiner Vorstellungen, dass er zu weinen begann. Diesmal waren es keine Tränen des Schmerzes, keine Tränen der Erleichterung, sondern Tränen der puren Sehnsucht. Tränen, die aus einer so tiefen Stelle seiner Seele kamen, dass er nicht gewusst hatte, dass sie existierte. Er erkannte, dass dies das war, wonach er die ganze Zeit gestrebt hatte. Jeder Baum hatte ihn diesen Moment einen Schritt näher gebracht. Jede Gnade hatte ihn auf diesen Anblick vorbereitet. Jedes erhörte Gebet hatte ihn an diesen Ort geführt, an dem das Unmögliche möglich wurde, an dem eine Seele wie die seine gebrochen, sündig, unwürdig vor den Toren des Paradieses stehen und zu hoffen wagen konnte, dass sogar diese ultimative Gnade in Reichweite sein könnte. Der Mann starrte auf diese Tore, auf das Licht, das aus ihnen strömte, auf die flüchtigen Blicke, auf die ewige Freude, die dahinter lag, und spürte, wie sein Herz sich mit einer Sehnsucht füllte, die so intensiv war, dass sie fast schmerzhaft war. Er hatte geglaubt, seine Wünsche seien durch Schatten und Wasser gestillt worden, aber jetzt verstand er, dass alles, was er bisher erlebt hatte, nur eine Vorbereitung auf diesen Moment gewesen war, auf diese Entscheidung, auf diese letzte Bitte, die über sein ewiges Schicksal entscheiden würde. Die Tore standen offen vor ihm, so nah, dass er sie fast berühren konnte, so schön, dass seine Seele vor Sehnsucht schmerzte. Und zum ersten Mal seit Beginn dieser Reise wusste der Mann genau, worum er bitten musste, wusste genau, um welche Gnade er bitten musste, wusste genau, welche Worte entweder seine tiefste Sehnsucht erfüllen oder die endgültigen Grenzen der göttlichen Gnade offenbaren würden. Er holte tief Luft, schmeckte die Luft, die jetzt süß und rein und voller Verheißung war, und bereitete sich darauf vor, die wichtigste Bitte seines Lebens zu äußern. Der Mann stand an der Schwelle zur Ewigkeit, den Blick auf die prächtigen Tore gerichtet, die von göttlichem Licht zu pulsieren schienen. Jede Faser seines Wesens sehnte sich nach ihnen mit einer Intensität, die alle seine bisherigen Wünsche in den Schatten stellte. Der Schatten der Bäume, die Kühle des Wassers, die Erleichterung von den Flammen, all das war nur ein Vorgeschmack gewesen, am Vergleich zu dem Festmahl der Sehnsucht, das ihn nun verzehrte. Er konnte das Paradies in seiner ganzen Pracht vor sich sehen, wie eine Vision aus dem schönsten Traum. Kristallklare Flüsse schlängelten sich zwischen Gärten aus smaragdgrünem Gras, deren Ufer von Bäumen gesäumt waren, deren Früchte tief herabhingen und verlockend aussahen. In der Ferne erhoben sich Paläste aus Perlen und Gold, deren Fenster in warmem, einladendem Licht erstrahlten. Die Luft selbst schien vor Freude zu flimmern und trug den Klang von Lachen, Musik und Stimmen, die in ewiger Lobpreisung erhoben waren. Und die Menschen, die Menschen, die er durch diese Gärten laufen sah, strahlten vor einem Glück, das so vollkommen, so perfekt war, dass es sein Herz vor Sehnsucht schmerzen ließ. Aber er war nicht unter ihnen. Er stand draußen und schaute hinein, getrennt durch eine Grenze, die sowohl unendlich dünn als auch unvorstellbar weit zu sein schien. Die Tore standen offen. Es gab keine physische Barriere, die ihn daran hinderte, hindurchzugehen. Doch er wusste mit der tiefen Gewissheit, die aus dem Verständnis der eigenen Stellung in der kosmischen Ordnung kommt, dass er nicht einfach ungebeten eintreten konnte. Das stand ihm nicht zu. Er hatte es sich nicht durch gute Taten oder ein rechtschaffenes Leben verdient. Wenn er ins Paradies kommen wollte, dann nur durch eine Einladung, durch Gnade, durch eine Barmherzigkeit, die so tief war, dass sie jeder Logik und Gerechtigkeit widersprach. Und so sprach der Mann mit dem Herzen, das gegen seine Rippen hämmerte, und mit einer Stimme, die vor der Last dessen, was er sagen wollte, zitterte, die Worte, die über sein ewiges Schicksal entscheiden sollten. »O mein Herr«, begann er, und seine Stimme klang nun anders, nicht mehr wie das verzweifelte Krächzen seiner ersten Bitte aus den Tiefen der Hölle, nicht mehr wie die zaghafte Hoffnung seiner Bitten um Bäume und Wasser, sondern tiefer, etwas, das aus dem Innersten seines Wesens kam. »Lass mich ins Paradies eintreten. Die Worte hingen in der Luft wie ein offenbar gewordenes Gebet, wie Hoffnung, die eine Stimme gefunden hatte, wie die tiefste Sehnsucht der menschlichen Seele, ausgedrückt in ihrer reinsten Form. Er hatte keine Argumente vorzubringen, keine Liste guter Taten aufzuzählen. Er konnte nicht sagen, ich verdiene das, weil er wusste, dass er es nicht tat. Er konnte nicht sagen, ich habe mir das verdient, weil sein Leben ein Beweis für Versagen und Schwäche gewesen war. Alles, was er hatte, war seine verzweifelte Not, sein überwältigendes Verlangen und sein Glaube, dass der Herr, der ihn so weit gebracht hatte, bereit sein könnte, ihn den Rest des Weges nach Hause zu tragen. Die Antwort, als sie kam, hatte ein Gewicht, das die Grundfesten der Realität zu erschüttern schien. O Sohn Adams, sagte Allah, und in diesen Worten lag die gesamte Geschichte der Menschheit, alle Kämpfe und Misserfolge und Hoffnungen jedes Menschen, der je gelebt hatte, was wird dich zufriedenstellen? Wirst du nicht mehr von mir verlangen, wenn ich dir dies gewähre? Die Frage war nicht vorwurfsvoll, sondern fast sanft, mit einem Anflug von göttlicher Belustigung über die Vorhersehbarkeit menschlicher Wünsche. Es war eine Frage, die das Muster anerkannte, das sie gemeinsam etabliert hatten. Der Mann fragte, erhielt eine Antwort und fragte erneut, wobei jede Gnade nicht zu Zufriedenheit, sondern zu noch größerer Sehnsucht führte. Es war eine Frage, die zu sagen schien, ich kenne dich, Sohn Adams. Ich kenne dein Herz besser als du selbst. Ich weiß, dass selbst das Paradies nicht ausreichen würde, um die rastlose Sehnsucht zu stillen, die dein Wesen ausmacht. Der Mann spürte, wie das Gewicht dieser Frage sich wie eine Decke über ihn legte. Er dachte an all die Versprechen, die er gegeben und gebrochen hatte, an all die Male, als er geschworen hatte, um nichts mehr zu bitten, nur um dann doch wieder zu flehen, wenn sich etwas Besseres bot. Er dachte an sein Wesen, seine Schwäche, seine Unfähigkeit, sich mit irgendwelchen Segnungen wirklich zufrieden zu geben, egal wie großartig sie auch sein mochten. Und in diesem Moment brutaler Selbstaufrichtigkeit wurde ihm klar, dass Allah recht hatte. Selbst wenn er ins Paradies käme, selbst wenn ihm ewige Glückseligkeit gewährt würde, würde wahrscheinlich immer ein Teil von ihm fragen, ob es vielleicht noch etwas mehr gäbe, eine höhere Stufe der Freude, eine größere Belohnung. Es war kein Fehler, den er beheben konnte, oder eine Schwäche, die er überwinden konnte. Es war einfach, wer er war, wer alle Menschen waren, Geschöpfe mit unendlicher Sehnsucht, die in einer endlichen Welt lebten. Aber statt Scham brachte ihm diese Erkenntnis eine seltsame Art von Frieden. Denn wenn Allah das über ihn wusste, wenn der Schöpfer die unruhige Natur des menschlichen Herzens verstand, dann ging es in diesem Gespräch vielleicht gar nicht um seine Würdigkeit, sondern um etwas ganz anderes. Vielleicht ging es um Gnade, die über Verdienste hinausging, um Liebe, die die Logik überstieg, um Barmherzigkeit, die nach Prinzipien funktionierte, die das menschliche Verständnis überstiegen. Und so, anstatt ein weiteres Versprechen zu geben, von dem er wusste, dass er es vielleicht nicht halten konnte, anstatt zu versuchen, Allah von seiner Würdigkeit oder seiner Fähigkeit zufrieden zu sein, zu überzeugen, sprach der Mann aus einer Position der völligen Verletzlichkeit und Ehrlichkeit. Mache mich nicht zum elendesten deiner Geschöpfe, sagte er, und in diesen Worten lag all die Angst und Hoffnung und verzweifelte Zuversicht einer Seele, die am Rande der Ewigkeit stand. Er verhandelte nicht und versuchte nicht, sich als würdig oder verdient darzustellen. Er erkannte einfach seine völlige Abhängigkeit von der göttlichen Gnade, sein absolutes Bedürfnis nach Gnade, seine völlige Unfähigkeit, sich selbst zu retten. Er sagte damit Ei am Grunde, ich bin ganz in deinen Händen. Ich habe keinen Anspruch auf das Paradies, kein Recht es zu betreten, kein Argument vorzubringen. Aber ich bin deine Schöpfung und ich bitte dich, mich nicht zu der einen Seele zu machen, die bis zu diesem Zeitpunkt deine Gnade erfahren hat, nur um am letzten Moment abgewiesen zu werden. Was dann geschah, war so außergewöhnlich, so jenseits aller Vorstellungskraft des Mannes, dass es in Erinnerung bleiben und weitererzählt werden würde, solange die Schöpfung Bestand hat. Allah, der König der Könige, der Herr aller Welten, dessen Herrlichkeit Himmel und Erde erfüllt, begann von Belohnungen zu sprechen, die so großartig waren, dass sie jedes Vorstellungsvermögen überstiegen. Was wäre, wenn ich dir die Welt gäbe, sagte Allah, und noch einmal so viel, und noch einmal, und noch einmal, und noch einmal. Jede Wiederholung schien das Angebot exponentiell zu vervielfachen und schuf eine Vision von Überfluss, die über die Grenzen der Vorstellungskraft hinausging. Nicht nur die Welt mit all ihren Schätzen und Freuden, sondern mehrere Welten, unendliche Welten, Belohnungen über Belohnungen, die so hoch aufgetürmt waren, dass sie bis in die Ewigkeit reichten. Der Mann starrte sprachlos vor sich hin. Sein Verstand hatte Mühe, das Gehörte zu verarbeiten. Die Welt, die ganze Welt mit all ihren Königreichen, Reichtümern und Wundern, wurde ihm angeboten, als wäre sie ein kleines Zeichen, ein unbedeutendes Geschenk, das immer wieder vervielfacht werden sollte, bis es so groß wurde, dass kein menschlicher Verstand es fassen konnte. Aber dies war nicht die Welt, wie er sie kannte, befleckt von Sünde, Leid und Tod. Dies war die vollkommene Welt, die Welt, wie sie sein sollte, die Welt, die durch göttliche Macht in etwas verwandelt worden war, das des Paradieses würdig war. Und nicht nur eine solche Welt, sondern viele, jede ein Universum der Freude, der Schönheit und der vollkommenen Erfüllung. Das Angebot war so überwältigend, so weit jenseits aller seiner kühnsten Träume, dass die erste Reaktion des Mannes nicht Dankbarkeit war, sondern Ungläubigkeit. Das konnte doch unmöglich wahr sein. Sicherlich hatte er etwas missverstanden. Sicherlich gab es einen Haken, eine Bedingung, eine Einschränkung, die dieses unglaubliche Angebot verständlich machen würde. Er war aus den Tiefen der Hölle gekrochen, gebrochen und vernarbt und unwürdig. Er hatte Versprechen gegeben und sie gebrochen, sich als schwach und inkonsequent erwiesen und von Begierden getrieben, die er nicht kontrollieren konnte. Wie konnte einem solchen Menschen eine Belohnung angeboten werden, die die Träume von Königen und Propheten übertraf? »Verspottest du mich?« fragte er mit einer Stimme voller Verwirrung und Staunen, »während du der Herr der Welten bist?« Die Frage kam aus einer so tiefen Demut, dass sie fast herzzerreißend war. Er warf Allah keine Grausamkeit oder Täuschung vor. Er drückte lediglich seine Unfähigkeit aus, zu glauben, dass solche Gnade wirklich existieren könnte, dass solche Liebe existieren könnte, dass jemandem wie ihm solche Gnade zuteil werden könnte. Er fragte ihn am Grunde genommen, wie kann das möglich sein? Wie kannst du, der du vollkommen und heilig und gerecht bist, jemandem, der nichts getan hat, um sie zu verdienen, solch unglaubliche Belohnungen anbieten? Und in diesem Moment geschah etwas, worüber sogar der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, lächelte, als er diese Geschichte seinen Gefährten erzählte. Allah lachte. Nicht das harte Lachen der Spott oder das bittere Lachen der Ironie, sondern das warme, liebevolle Lachen eines Elternteils, der sich über die Unschuld seines geliebten Kindes freut. Es war das Lachen der reinen Freude, der Liebe, die so tief und vollkommen ist, dass sie ihren Ausdruck in göttlicher Heiterkeit findet. Allah lachte, weil er das Erstaunen des Mannes sah, seine Unfähigkeit, an die Realität einer solchen Gnade zu glauben, seine demütige Verwirrung darüber, dass ihm Belohnungen angeboten wurden, die seine Vorstellungskraft überstiegen. Er lachte, weil er das Herz des Mannes kannte, seine Kämpfe und Misserfolge und seinen verzweifelten Glauben, und er liebte ihn nicht trotz dieser Dinge, sondern gerade wegen ihnen. Das Lachen Allahs hallte durch die Reiche der Existenz, ein Klang von solcher Schönheit und Freude, dass er alles verwandelte, was er berührte. Es war nicht das Lachen der Überlegenheit, die auf die Unterlegenheit herabblickt, sondern das Lachen der vollkommenen Liebe, die auf vollkommene Not trifft, der unendlichen Gnade, die auf endliches Verständnis trifft, des Schöpfers, der sich an der Fähigkeit seiner Schöpfung zu staunen und Dankbarkeit erfreut. Es war der Klang der Gnade, die hörbar wurde, der Liebe, die eine Stimme erhielt, der Gnade, die sich in den menschlichsten Emotionen ausdrückte, die auf die göttliche Ebene erhoben wurden. Und dann, während dieses Lachen noch durch die Ewigkeit hallte und die Wärme göttlicher Zuneigung noch immer die Luft erfüllte, sprach Allah die Worte, die alles verändern sollten: Tritt ein in Janna. Zwei einfache Worte, aber sie enthielten die Kraft, die Realität neu zu gestalten, eine Seele aus den Tiefen der Verzweiflung in die Höhen ewiger Freude zu verwandeln, die Kluft zwischen menschlicher Unwürdigkeit und göttlicher Liebe zu überbrücken. Es waren Worte der Einladung, der Begrüßung, der Heimkehr. Sie waren die Antwort auf jedes Gebet, das der Mann jemals gesprochen hatte, die Erfüllung jeder Hoffnung, die er jemals zu hegen gewagt hatte. die Verwirklichung von Träumen, die er sich nie zu träumen erlaubt hatte, die Tore des Paradieses, die offen gestanden hatten, aber irgendwie unzugänglich waren, wurden plötzlich nicht nur offen, sondern einladend. Das Licht, das aus ihnen strömte, schien den Mann zu umarmen und ihn nicht mit Zwang, sondern mit einer Einladung nach vorne zu ziehen. Die Geräusche der Freude und des Feierns, die zuvor wie entfernte Hintergrundmusik geklungen hatten, wurden plötzlich zu einer Symphonie der Begrüßung, als würde sich das ganze Paradies darauf vorbereiten, einen lang ersehnten Gast zu empfangen. Und der Mann, der immer noch kaum glauben konnte, was geschah, immer noch fassungslos angesichts der Größe der ihm entgegengebrachten Gnade, machte seine ersten Schritte in die Ewigkeit. Als er die Schwelle überschritt, als er durch diese prächtigen Tore trat und das Reich der ewigen Glückseligkeit betrat, spürte der Mann, wie eine Verwandlung begann, die tiefer ging als alles, was er selbst auf seiner Reise aus der Hölle erlebt hatte. Die Narben seiner Qualen begannen zu verblassen, nicht nur an seinem Körper, sondern auch in seiner Erinnerung. Der Schmerz, der sein Dasein so lange geprägt hatte, schmolz einfach dahin und wurde ersetzt durch ein Gefühl der Ganzheit und des Friedens, das er nie für möglich gehalten hätte. Seine beschädigte Stimme wurde klar und stark, sein gebrochener Körper wurde ganz und vollkommen. Seine vernarbte Seele strahlte wie am Licht der göttlichen Annahme. Aber die tiefgreifendste Veränderung war nicht körperlicher, sondern geistiger Natur. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte sich der Mann wirklich zu Hause. Nicht nur wohl oder sicher oder glücklich, sondern zu Hause Bier am tiefsten Sinne des Wortes, an dem Ort, an den er gehörte, an dem er gewollt war, an dem er bedingungslos geliebt wurde. Die rastlose Sehnsucht, die ihn von Baum zu Baum getrieben hatte, das unstillbare Verlangen, das ihn ein Versprechen nach dem anderen brechen ließ, war endlich vollkommen gestillt. Nicht, weil sich sein Wesen geändert hatte, sondern weil er das Einzige gefunden hatte, was die unendliche Sehnsucht des menschlichen Herzens wirklich erfüllen konnte, die Gegenwart und Liebe seines Schöpfers. Und was er ihm am Paradies fand, übertraf sogar die großartigen Verheißungen, die ihm gegeben worden waren. Er erhielt, wie Allah gesagt hatte, den niedrigsten Rang ihm am Paradies. Aber was war der niedrigste Rang in einem Reich, das von unendlicher Weisheit und Liebe geschaffen worden war? Es war ein Palast, der die größten Königreiche der Erde in den Schatten stellte, Gärten, die die schönsten Landschaften der Erde wie öde Ödlande erscheinen ließen, Flüsse, die mit Substanzen flossen, die kostbarer waren als jeder irdische Schatz. Er erhielt Gefährten, deren Schönheit und Freude die Vollkommenheit ihrer Umgebung widerspiegelten, Freuden, die jedes legitime Verlangen befriedigten, ohne jemals langweilig oder eintönig zu werden, Wissen und Verständnis, die alle Fragen beantworteten, die seine Seele jemals gestellt hatte. Aber mehr als all diese materiellen Segnungen, mehr als alle sinnlichen Freuden und intellektuellen Befriedigungen, war die einfache, überwältigende Tatsache, geliebt zu werden. Er wurde vollkommen geliebt, perfekt geliebt, ewig geliebt von dem einen, der ihn erschaffen und erhalten hatte und ihn nie aufgegeben hatte, selbst als er sich selbst aufgegeben hatte. Der Mann erkannte, dass dies das war, wonach er die ganze Zeit gesucht hatte, nicht nur Linderung seines Schmerzes, nicht nur Trost und Vergnügen, sondern die Gewissheit, dass er wichtig war, dass er geschätzt wurde, dass er einen Platz in der kosmischen Ordnung hatte, den ihm niemand nehmen konnte. Als er sich in seiner ewigen Heimat einrichtete und begann, die Wunder zu erkunden, die ihn umgaben, dachte der Mann oft an seine Reise aus den Tiefen der Hölle in die Höhen des Paradieses. Er dachte an die Gnade, die seine erste verzweifelte Bitte erhört hatte, an die Geduld, die seine gebrochenen Versprechen ertragen hatte, an die Liebe, die über seine Fehler hinweggesehen hatte und den Glauben erkannt hatte, der noch immer in seinem Herzen flackerte. Und er verstand, dass es in seiner Geschichte gar nicht um ihn ging. Es ging um Allah, um die Natur der göttlichen Barmherzigkeit, um die Art von Liebe, die bis in die tiefste Grube der Verzweiflung reichen und eine Seele herausholen konnte, die alle, einschließlich sie selbst, aufgegeben hatten. Aber vielleicht am wichtigsten war, dass er verstand, dass seine Geschichte nicht einzigartig war. Jede Seele Irsch am Paradies hatte ihre eigene Version dieser Reise, ihre eigene Erfahrung von Gnade, die alle Verdienste überstieg, ihr eigenes Zeugnis dafür, dass Erlösung nicht von menschlicher Würdigkeit abhängt, sondern von göttlicher Liebe. Einige hatten einen leichteren Weg hinter sich, mit weniger Fehlern und weniger dramatischen Rettungen, aber alle waren durch Gnade gekommen, alle waren durch Barmherzigkeit gerettet worden, alle hatten entdeckt, dass die Liebe Allahs tiefer war als ihre tiefste Sünde und stärker als ihre größte Schwäche. Und so wurde der Mann, der einst die letzte Seele in der Hölle gewesen war, zu einem lebenden Zeugnis für die Wahrheit, dass niemand zu weit gegangen, niemand zu gebrochen, niemand zu unwürdig ist, um von der Barmherzigkeit Allahs erreicht zu werden. Seine Geschichte wurde zu einer Quelle der Hoffnung für jeden Gläubigen, der mit der Sünde kämpfte, für jede Seele, die sich zu beschädigt fühlte, um gerettet zu werden, für jedes Herz, das sich fragte, ob die göttliche Liebe wirklich jemanden wie sie erreichen könnte. Denn wenn Allahs Gnade bis in die Tiefen der Hölle reichen und eine vergessene Seele herausholen konnte, wenn sie den Letzten und Geringsten in einen Bürger des Paradieses verwandeln konnte, dann konnte sie sicherlich jeden erreichen, überall und zu jeder Zeit. Die Reise des Mannes von der Hölle ins Paradies wurde mehr als nur seine persönliche Erlösung. Sie wurde zu einer Offenbarung des Charakters Allahs, zu einem Beweis seiner Barmherzigkeit, der das menschliche Verständnis übersteigt, zu einem Versprechen, dass es immer Hoffnung gibt, egal wie tief wir fallen, egal wie sehr wir versagen, egal wie unwürdig wir uns fühlen. Es gibt immer eine Chance auf Erlösung. Es gibt immer eine Tür, die offen steht für diejenigen, die sich mit aufrichtigem Herzen ihrem Schöpfer zuwenden, selbst wenn diese Herzen gebrochen sind, selbst wenn diese Stimmen schwach sind, selbst wenn diese Seelen eher kriechen als zum Licht gehen. Und am Ende ist das vielleicht die schönste Wahrheit von allen, dass der Gott, der das Universum erschaffen hat, der die Engel befehligt, der die Sterne auf ihren Bahnen hält, auch der Gott ist, der die geflüsterten Gebete der Gebrochenen hört, der die verzweifelten Bitten der Vergessenen erhört, der vor Freude lacht, wenn seine verlorenen Kinder endlich nach Hause kommen.